Ja, und dass man immer wieder um Dinge kämpfen muss und nicht alles auf einmal erreicht wird, lernt man auch in unserem Wochenabschnitt. Man könnte meinen, die Israeliten sind gerade aus Ägypten ausgezogen und es ist alles in Ordnung. Das Erste, was schon so ein bisschen vielleicht nicht Gutes ahnen lässt, ist, dass gleich am Anfang heißt, dass Gott die Israeliten nicht auf dem kurzen Weg geführt hat, der am Mittelmeer entlang gegangen wäre, dann wäre man wahrscheinlich in ein paar Tagen da gewesen. Damit das Volk sozusagen den kurzen Rückweg nach Ägypten nicht kennt und wenn es Angst vor Krieg in Kanaan bekommt, also das steht so im Bibeltext, dann nicht schnell zurückflüchtet. Also da sieht man schon, dass offensichtlich klar ist, dass da eine nicht ganz einfache Aufgabe bevorsteht. Und das Zweite ist, dass die Ägypter es bereuen, dass sie die Israeliten haben ziehen lassen. Und wenn wir nochmal überlegen, ursprünglich hat Mose ja gefordert, dass sie für 3 Tage ein Fest feiern wollen. Also demnach hätte Pharao denken können, sie kommen wieder zurück. Und irgendwann nach ein paar Tagen merkt man, das ist nicht der Fall. Und dann ist Pharao mit seinen Leuten der Meinung, dass es keine gute Idee war, dass sie sie haben ziehen lassen und sie verfolgen sie. Und da wechselt dann auch die Sprache im Bibeltext, wo jetzt das ägyptische Heer mit seinen Streitwagen und seinen Pferden sich den Israeliten nähert. Das ist jetzt immer im Singular Ägypten, was auch vorher in den anderen Abschnitten vorher eigentlich nie so gut wie nie der Fall war. Da waren es immer die Ägypter, wohl wirklich hier der Gedanke, diese große bedrohliche Macht, die so als Kollektiv jetzt da erscheint, darzustellen. Und den Israeliten war also von Mose auf Gottes Befehl hin natürlich befohlen worden, zu halten am Ufer des Schilfmeeres, wo es mehrere Überlegungen gibt, wo das ist, ob das etwa da war, wo heute der Suezkanal ist, wo auch immer. Und dort erleben sie dann eben, merken sie, dass die Ägypter von hinten anrücken. Das Volk ist natürlich in Panik. Und sie sagen schon jetzt zum ersten Mal zu Mose, was hast du uns da angetan? Wir wollten aber auch nicht aus Ägypten weg. Und es wäre immer noch besser gewesen, wir wären Sklaven der Ägypter geblieben, als jetzt hier umzukommen. Und dann sagt Mose, seid still und sieht zu, dass Gott wird euch retten. Und so wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie wieder sehen. Und die Feuer- und Wolkensäule, die die Israeliten begleitet, tritt dann auch zwischen die Ägypter und die Israeliten und das Schilfmeer teilt sich, sodass die Israeliten also trockenen Fußes hindurchgehen können. Die Ägypter stürmen hinter ihnen her. Und es das heißt dann auch so, dass gegen Morgen Gott sozusagen von über den Wolken hinunterschaut, was da unten passiert. Und sich dann entscheidet, die Wagen der Ägypter zu hemmen. Das Wasser fließt zurück und die Ägypter ertrinken im Meer. Und es das heißt dann eben, die Israeliten sehen sie tot am Ufer liegen. Und dann stimmt Mose mit den Israeliten das Siegeslied an. Hoch und erhaben ist der Herr, Rosse und Reiter warf er ins Meer. Und es ist ein Lied, das einerseits eben den Sieg im Schilfmeer besingt, aber auch schon ausgreift und sagt, alle die Völker in Kanaan fürchten sich schon jetzt und im Grunde genommen auch schon vorausnimmt den Einzug ins Land. Und gegen Ende heißt es dann auch, dass Miriam, die Schwester Aarons, wie sie hier genannt wird, und nicht die Schwester Moses, und sie wird auch hier mit dem Titel die Prophetin bezeichnet, dass sie die Pauke nimmt und den Frauen voranzieht, um das Lied noch einmal anzustimmen. Dann nach diesem Höhepunkt, das wird auch in der Synagogenlesung, stehen dafür alle auf, wenn das Lied vorgetragen wird. Und danach ziehen sie dann 3 Tage weg vom Schilfmeer durch die Wüste und haben kein Wasser mehr. Und dann kommt der Protest des Volkes eben auch, also es gibt Wasser, aber das Wasser ist bitter. Darum heißt dieser Ort dann auch Marah, von der Wurzel bitter. Gott ordnet dann Mose an, ein Stück Holz hineinzuwerfen in das Wasser, damit es süß wird. Und es das heißt dann auch, dass ihnen dort Gesetz gegeben wird, an dieser Stelle, wo Gott sie versucht hat und ihnen das Versprechen gegeben wird, dass die Krankheiten Ägyptens sie nie treffen werden. Dann ziehen sie weiter an einen Ort namens Elim, wo es dankenswerterweise Wasserquellen gibt und auch Dattelbäume. Und dann kommen sie aber noch ein Stück weiter und da haben wir auch noch mal eine chronologische Angabe, nämlich am 15. Tag des zweiten Monats. Dann sind sie genau einen Monat unterwegs bekommen Hunger und beschweren sich, dass sie nichts zu essen haben und erinnern sich an das gute Essen, das sie in Ägypten hatten. Und dann wird das Manna versprochen, dass Gott also sagt, er gibt Brot vom Himmel. Er kündigt das vorher Mose an, dann geschieht es. Und es heißt eben, dass jeder das für ihn Nötige sammeln soll. Und jeder sammelt, manche sammeln viel, manche sammeln wenig. Aber wenn sie es messen, stellt sich heraus, alle haben dasselbe gesammelt. Und dann sagt Mose auch, dass sie es nicht übrig lassen sollen, sondern sofort essen sollen. Und einige versuchen es eben doch für den nächsten Tag übrig zu lassen. Und da verfault es dann und stinkt. Und Gott klagt auch, dass sie nicht genug Vertrauen haben, dass sie nicht auf das Brot vom nächsten Tag warten. Und dann kommt man bis zum sechsten Tag, wo dann plötzlich die doppelte Menge gesammelt wird und Mose ihnen erklärt, das ist für den nächsten Tag, für den Schabbat, an dem ihr nicht aus dem Lager herausgehen sollt. Und deswegen kommt ihr heute am Freitag die doppelte Portion. Und es stellt sich eben auch heraus, dass in diesem Fall eben die zweite Portion nicht verfault, sondern frisch bleibt für den Schabbat. Und trotzdem gehen noch einige am Schabbat ja aus dem Lager heraus, um zu sehen, ob es vielleicht doch Brot gibt. Und es wird dann auch eine Portion Manna wird dann auch zur Erinnerung aufbewahrt. Dann fahren sie weiter und kommen in die Wüste Sin und haben dort wieder nichts zu trinken und beschweren sich wieder bei Mose und Gott sagt ihm, er soll seinen Stab nehmen und zu einem Felsen am Gottesberg, dem Horeb, gehen und Wasser aus diesem Felsen schlagen, was dann auch geschieht und sie haben wieder Wasser. Und dieser Ort wird dann genannt Massa und Meriva, Versuchung und Streit. Und danach kommt der erste Kampf. Das heißt dann nämlich, Amalek kam mit Israel zu kämpfen und einerseits sendet Mose Josua aus. Josua wird hier zum ersten Mal erwähnt, ist uns vorher nie vorgestellt worden, der später der Nachfolger des Mose sein wird, um das verheißene Land zu erobern. Und er kämpft mit seinen Leuten gegen die Amalekiter. Aber gleichzeitig steigt Mose auf einen Berg, erhebt die Hände und solange er seine Hände oben halten kann, sind die Israeliten siegreich. Und sobald er sie fallen lässt, sind die Amalekiter stärker und schließlich werden dann von Aaron und Hur seine Arme gestützt, damit sie oben bleiben. Und so wird der Kampf gewonnen und Gott fordert auch Mose auf, diesen Kampf als Erinnerung aufzuschreiben, einen Altar zu bauen und sagt, dass auch ein Krieg zwischen Gott und Amalek in allen Generationen besteht. Damit endet also unser Abschnitt. Und was ich als erstes Thema ausgesucht habe, ist in Bezug auf das Schilfmeerlied, das große Siegeslied, wo durchaus auch in manchen Texten der Tradition die Frage gestellt wird, oder implizit gestellt wird, ist es in Ordnung, ein Loblied zu singen, wenn man die Feinde untergehen sieht? Manche Texte haben da gar kein Problem, andere durchaus. So ein erster Text aus dem Jerusalemer Talmud, aus dem Traktat Sotah, hat da eher kein Problem. Rabbi Nechemia sagte, als unsere Väter aus dem Meer hinaufstiegen, sahen sie die Leichen der Sünder, die sie in harter Zwangsarbeit versklavt hatten. Alles leblose Leichen, hingeworfen an das Ufer des Meeres. Da wollten sie ein Lied singen, der Heilige Geist kam über sie und selbst ein kleiner Junge in Israel sang ein Lied wie Mose. Also hier wird auch nochmal betont, dass die Toten dort eben ihre Versklaver waren und Wenn der Heilige Geist über sie kam, ist das offensichtlich ein Lied, das eben auch von Gott unterstützt wird. Dann haben wir einen Text im Midrash Exodus Rabbah, der dann gleich nochmal in verschiedenen Varianten wiederkommt. Da heißt es, die Engel wollten in dieser Nacht, als Israel durch das Meer zog, ein Lied singen. Und der Heilige, gepriesen sei er, ließ es nicht zu. Er sagte, meine Legionen befinden sich in Bedrängnis und ihr wollt vor mir ein Lied singen. Also dieses Lied singen, das werden wir auch gleich im nächsten Text noch ein bisschen deutlicher sehen, ist offensichtlich kein spontanes Lied, sondern es ist die Pflicht der Engel, Gott Tag und Nacht zu loben. Und sie treten sozusagen zu ihrem nächtlichen Gesang an, aber Gott will ihn nicht hören, sondern sagt, meine Legionen befinden sich in Bedrängnis und ihr wollt vor mir ein Lied singen. Aber aus dem Kontext hier, weil das heißt ja, als Israel durch das Meer zog, es scheint ja noch zu sein, bevor die Ägypter umgekommen sind, das ist, während sie selber noch im Meer sind. Also meine Legionen in dem Fall sind die Israeliten, und wo Gott sagt, also sie sind ja noch nicht gerettet, sie sind noch nicht fertig durch das Meer, also ihr könnt jetzt nicht anfangen, schon zu singen. Ähnlich ist es in dem Midrash Tanchuma. Israel befand sich im Meer in Bedrängnis, da wird es eindeutig gesagt. Da kamen die Dienstengel, um den Heiligen, gepriesen sei er, zu preisen, da tadelte er sie. Der Heilige, gepriesen sei er, sagt zu ihnen, meine Kinder befinden sich in Bedrängnis und ihr werdet vor mir ein Lied singen. Dann haben wir im Midrasch zu den Klageliedern, der ja die Zerstörung des Tempels durch die Babylonier beklagt, noch eine weitere Ausweitung dieses Themas. Resh Lakish sagte, bei drei Ereignissen wollten die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er, ein Lied singen. Und er ließ es nicht zu. In der Generation der Sintflut, am Meer und bei der Zerstörung des Tempels. Was steht geschrieben bezüglich der Generation der Sintflut? Er sagte, mein Geist wird nicht auf ewig im Menschen weilen. Ich muss gestehen, es mir nicht ganz klar ist, wieso das beweist, dass die Engel nicht singen dürfen. Aber der Kontext der Sintflut legt das sicher nahe. Bezüglich des Meeres steht geschrieben, und sie näherten sich einander nicht die ganze Zeit, eine ganze Nacht lang. Das ist jetzt wirklich ein Sprachspiel. Das heißt auf Hebräisch, velokaraf se el se. Und von den Engeln wird gesagt, dass sie einander zurufen. Das ist bei der Gottesoffenbarung in Jesaja 6, kommt das vor. Und da heißt es eben kara se el se. Also der Unterschied ist ein Konsonant in dem Verb, das benutzt wird. Und von daher wird hier der Vers so gedeutet, es geht hier nicht nur darum, dass uns erzählt wird, dass auf der Erde die Israeliten und die Ägypter sich einander nicht annäherten, sondern man muss das für die Engel so lesen, und sie riefen nicht einander zu. Also dass sozusagen schon nach dem Einwand Gottes kommt, dass es jetzt nicht passend ist zu singen. Und bezüglich der Zerstörung des Tempels steht geschrieben, daher sagte ich, lasst von mir ab, ich breche in Tränen aus, alt nicht, mich zu trösten. Das ist ein Aspekt, der in manchen Texten im Midrasch der Klagelieder kommt, wo beschrieben wird, wie Gott selber über die Zerstörung des Tempels weint, obwohl er sie ja selber herbeigeführt hat, aber nachdem es dann geschehen ist, im Grunde genommen nicht leben kann mit dem, was er angerichtet hat, und sich auch nicht von den Engeln trösten lassen will. Dann haben wir noch einen ausführlicheren Text im babylonischen Talmud, im Traktat Megillah. Und zwar fängt das an mit einem Text, der nicht wörtlich, aber angelehnt ist an Deuteronomium 28, 63. Das ist dieses lange Kapitel mit den Flüchen, die Israel angedroht werden, wenn es nicht die Tora hält. Und da sagt eben ein Vers, so wie er sich über euch freute, euch Gutes zu tun, so wird er sich freuen lassen, euch Böses zu tun. Also das ist die etwas sanftere Umschreibung, wie der Talmud das den Bibelvers zitiert. Wörtlich ist er noch ein bisschen härter, wo es heißen würde, habe ich in der Fußnote geschrieben, So wie er sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zu vermehren, so wird er sich über euch freuen lassen, euch zugrunde zu richten und zu vernichten. Und an diesem Vers wird jetzt die Frage gestellt, freut sich der Heilige, gepriesen sei er, über den Fall der Frevler. Und es steht geschrieben aus dem Buch der Chronik in dem Krieg des Königs Jehoshaphat von Juda gegen Ammon und Moab. Der lässt nämlich, das ist etwas Typisches für die Chronik, das kommt im Buch der Könige in der Parallelerzählung nie vor, dass die Sänger mit den Kämpfern gemeinsam ausziehen. Also wenn die Sänger vor der Vorhut ausziehen, werden sie sagen, dankt ihm, denn seine Güte ist ewig. Rabbi Jochanan sagte, warum wurde bei diesem Danklied nicht gesagt, denn er ist gut? Denn das wäre das wörtliche Zitat von Psalm 136,1 gewesen, wo es eben heißt, dankt ihm, denn er ist gut und dann erst, denn seine Güte ist ewig. Weil sich der Heilige, gepriesen sei er, nicht über den Fall von Frevlern freut. Und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Weiter sagte Rabbi Jochanan, warum steht geschrieben, und sie näherten sich einander nicht die ganze Nacht lang. Die Dienstengel wollten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, ein Lied singen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er, das Werk meiner Hände versinkt im Meer und ihr wollt ein Lied vor mir singen. Rabbi Elazar sagte, er freut sich nicht, aber er lässt andere sich freuen. So wird es genau genommen, wenn geschrieben steht, wird er sich freuen lassen. Und nicht wird er sich freuen, lerne davon. Und der Gedanke ist hier, die Israeliten selber dürfen singen. Denn sie haben sozusagen, sind der Gefahr entronnen, aber die Engel dürfen nicht, weil sozusagen im engeren Hof statt. Und obwohl es, also eigentlich ist es auch bei diesem Text noch nicht klar, ob mit dem Werk meiner Hände, das im Meer versinkt, ob damit die Israeliten oder die Ägypter gemeint sind. Aber ich würde sagen, fast jeder orthodoxe Jude, jede orthodoxe Jüdin kennt diesen Text und er wird normalerweise so interpretiert, dass er sich auf die Ägypter bezieht. Das ist eigentlich sozusagen in der verbreiteten Auslegung hat sich das so eingebürgert, auch ja, vielleicht auch, wenn man selber irgendwie Probleme hat mit der Vernichtung der Ägypter und auch noch ein Siegeslied darüber zu singen, dass man also sagt, dass es hier um die Ägypter geht, um die Gott trauert. Und ein wichtiger Forscher der rabbinischen Literatur, Josef Heinemann, hat das auch auch vor dem Hintergrund der Welt, in der dieser Text entstanden ist im Talmud, erklärt. Das wird hier von David Henschke, der alle diese Texte, die ich gerade bringe, zusammengestellt hat, gebracht. Josef Heinemann war der Meinung, dass die Verarbeitung, also dieser unterschiedlichen Versionen, wer jetzt im Meer versinkt, im babylonischen Talmud aufgrund ihres Ortes entstand. Einmal haben wir den Traktat Megillah. Das ist der Beginn des Traktates, der sich mit der Esterrolle befasst. Und das Purimfest, zu dem große Freude über die Tötung vieler Untertanen des Persischen Reiches gehört, war sicher problematisch und peinlich für die babylonischen Juden, die unter persischer Herrschaft lebten. Daher entstand die Notwendigkeit, auf die Bedrängnis des Feindes Rücksicht zu nehmen. Also das könnte eine Erklärung sein, warum sich der Akzent hier verschiebt. Und jetzt sehen wir aus einer anderen Richtung her, wie manche Auslegungen eindeutig sagen, ist es Gottes Trauer um die Ägypter, dass man nicht singen darf. Das ist eine Psikta der Rav Kahane, das ist eine Art von Midrashim, die Midrashim gerade zu den besonderen Toralesungen der Feste bringen. Und er schreibt eben zu der Toralesung vom Schilfmeerlied, das die Toralesung für den siebten Tag des Pessachfestes ist. Eine andere Auslegung, warum wird dort im Fall von Pessach nichts von Freude geschrieben? Denn wenn wir uns den Festkalender in Levitikus 23 ansehen, vom Sukkotfest, vom Laubhüttenfest wird gesagt, man soll sich vor Gott freuen. Und das Wort Freude taucht aber bei Pessach nicht auf. Und die Erklärung, die er gibt, weil an ihm die Ägypter starben. Und so findest du, dass wir an allen sieben Tagen des Laubhüttenfestes das Hallel, die Psalmen von 113 bis 118 lesen, aber an Pessach lesen wir das Hallel nur am ersten Feiertag und in seiner Nacht. Warum? wie Schmuel sagte, freu dich nicht, wenn dein Feind fällt. Und ähnlich ist es auch in einem Midrasch, der in der Kairoer Genisa gefunden ist. Die Genisa ist ein Raum oder ein Fach in einer Synagoge, wo man Texte ablegt, in denen der Gottesname geschrieben ist, die man eben nicht einfach wegwerfen kann. Die werden dort gesammelt und dann auch manchmal, wenn sich viele angesammelt haben, wenn sie dann begraben. Und der Fund der Kairoer Genisa hat eine Menge von Texten über jüdisches Leben aus der Zeit des 11. Jahrhunderts zutage geführt und eben auch Midrashim. Und da heißt es, der Heilige sagte, ich erwies meinen Hassan Ehre. Nachdem die Israeliten aus Ägypten auszogen und die Ägypter im Meer erstickt sahen und ihre Erstgeborenen getötet wurden, hätten die Israeliten das Hallel alle 7 Tage von Pessach lesen müssen. Denn an ihnen wurden ihnen Wunder getan. Aber sie lesen es nur am 1. Tag. Warum? Weil die Ägypter getötet wurden und es nicht angemessen ist, dass die Ägypter tot dalagen und die Israeliten das Hallel sagen, wie es heißt, freu dich nicht, wenn dein Feind fällt. Und noch ein Stückchen weiter geht Rabbi Perechia ben Rabbi Nissim, der im 13. Jahrhundert in Ägypten lebte. Und wenn du sagst, warum sagt man am Abschlussfeiertag von Pessach nicht das vollständige Hallel? Weil die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten in 6 Tagen bis zum Schilfmeer kamen. Und ihnen am 7. Tag ein Wunder geschah. Und die Ägypter, als sie die Israeliten erreichten, im Meer versanken. Und als die Israeliten in diesem Augenblick ein Lied sangen, wurde das Meer in großem Zorn umgewälzt, da der Heilige gepriesen sei, er sagte, das Werk meiner Hände versinkt im Meer und die Israeliten singen ein Lied. Das ist nochmal eine Steigerung, also vorher hieß es ja nur, die Engel dürfen nicht. Und hier dürfen es nicht mal die gerade gerettet worden sind, sondern das Meer wird sogar wütend. Es ist der genaue Gegensatz zu dem 1. Text, den wir hatten, wo es heißt, der Heilige Geist inspiriert sie auch noch, das zu singen. Hier ist es genau umgekehrt. Liturgisch gesehen sehen wir einen kleinen Unterschied, denn Rabbi Perechia fragt nicht, warum man nur am 1. Tag von Pessach Hallel liest, sondern warum man am Abschlussfeiertag nicht das Vollständige liest. Und das ist eigentlich auch der Unterschied, wie er bis heute gehabt wird, dass an Pessach nur am 1. Tag die vollständigen Psalmen 113 bis 18 gelesen werden und an den übrigen Tagen wird zwar Hallel gelesen, aber mit 2 Abschnitten, die gestrichen werden, was an Sukkot nicht der Fall ist, wo alle 8 Tage lang die vollständigen Psalmen gelesen werden. Und ich denke wirklich, wenn man jemanden sozusagen in der Synagoge fragt, am 7. Tag von Pessach, warum lesen wir heute nicht das vollständige Hallel, würde ich mal sagen, dass 99% sagen werden, weil wir nicht uns zu sehr über den Fall der Ägypter freuen sollen. Das ist also wirklich eine sehr bekannte Auslegung. Und auch wenn wir eben sehen, dass nicht alle Texte in diese Richtung gehen, das ist schon etwas, was sich so im Bewusstsein sehr stark eingebürgert hat. Benno Jakob hat auch eine Auslegung, die in die Richtung geht. Er verteidigt das Lied, aber betont auch, worum es eigentlich gilt. Er nimmt nämlich einen der Anfangsverse, ihm will ich singen, dass das im Grunde genommen der ganze Sinn des Liedes ist. Es ist ihr Gegenstand, der diese Dichtung zur Krone aller Dichtung macht, der im gewaltigen Volkserlebnis erfahrene Weltenherr als Richter und Helfer. Dass das Lied solche erhabenen und ohne bitteren Beigeschmack reinen Gefühle zurücklässt, kommt davon her, dass es keinen menschlichen Sieg feiert. Es preist nicht, wie das Lied der Deborah, in einem Atem Gott und den hinterlistigen Mord, der freilich nur eine Fortsetzung des Kriegsmordens ist. Das ist auch ein interessanter Vergleich, denn das Lied der Deborah wird als Prophetenlesung an dem Schabbat gelesen. Und worauf sich Benno Jakob hier bezieht, ist das ja, vorher wird der Kampf der Deborah geschildert, die den Feldherrn Barak aufruft, gegen den König Yasin von Hazor loszuziehen. Und es wird einerseits ein militärischer Sieg errungen und der besiegte Feldherr Sisera flieht in das Zelt der Jael, die zu einem mit den Israeliten verbündeten Volk gehört, und bittet sie, ihn zu schützen. Und sie gibt ihm Milch zu trinken, wartet, bis er erschöpft eingeschlafen ist, und jagt ihm dann einen Zeltpflock durch die Schläfe und tötet ihn, um auf die Weise mit eigenen Händen den Sieg endgültig zu machen. Und Benno Jakob hat gar kein Problem, das einen hinterlistigen Mord zu nennen, obwohl es im Deborah-Lied eben wirklich als ein, eben auch als eine große Heldentat gefeiert wird. Und jetzt sagt Benno Jakob etwas, was man sich eben sicher als souveräner Staat unter die sich aufschreiben sollte. Israel ist noch keine Nation, in der eine schändliche Mordtat, wenn zu ihrem Vorteil verübt, zur nationalen Heldentat gestempelt werden kann. Also da auch sehr zu sagen, also ihr könnt Gottes Sieg besingen, aber nicht euren eigenen. Und betont eben die Verse, die sagen, mein ist die Rache und Vergeltung, ein Gott der Vergeltungen ist er, ein Gott der Vergeltungen erstrahlt er. Erhebe du dich als Richter der Erde, übe Vergeltung an den Hohen. Ja, soweit also die Texte zum Schilfmeerlied. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen?
Im Chat fragt der Herr Schobbes, wie das heute aussieht mit dem Vortrag des Liedes in der Synagoge.
Ja, das also, Lied wird also einerseits in der kontinuierlichen Torahlesung gelesen, also auch jetzt an diesem Schabbat zusammen mit dem restlichen Wochenabschnitt. Und wie ich vorhin am Anfang sagte, stehen auch alle dafür auf. Es wird also schon feierlich gesungen und wird dann ein zweites Mal gesungen, gelesen am siebten Tag von Pessach, weil es eben datiert wird auf den. Und also es ist schon eher im Bewusstsein sozusagen, die Engel durften nicht singen und auch wir heute im Nachklang singen nur ein begrenztes Hallel, aber denen, die gerade der Gefahr entronnen sind, lässt man offenbar ja das Recht, das zu singen, und hat es also so auch in der Torahlesung. Darüber hinaus hat das Lied auch im täglichen Morgengebet seinen Platz. Morgengebet beginnt mit einer Reihe von Psalmen, die gebetet werden. Und als Abschluss kommt dann das Schilfmeerlied. Also wenn zumindest Leute, die alles durchbeten, was im Alltag nicht jeder macht, das werden auch Dinge übersprungen, aber es steht im Gebetbuch drin sozusagen. Also es ist ein Text, der eigentlich jeden Tag gebetet wird in einer Form, die eher sehr, sehr schnell ist. Jeder murmelt es für sich hin. Also es ist nichts, was groß ausgestellt wird. Aber das zeigt schon die Bedeutung, und es gibt auch einzelne Verse des Liedes. Das sind immer nur die Verse, die Gottes Königtum und Gottes Macht betonen. Die kommen auch noch in einem späteren Teil des Morgengebets vor, wo das Kriyat Shma, das Shma Israel, Höre Israel gelesen wird und auch nochmal an den Auszug aus Ägypten erinnert wird, weil das nämlich auch als ein Gebot gilt, sich jeden Tag an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Und von daher wird da auch nochmal kurz der Durchzug durch das Schilfmeer erinnert.
Ja, dann gibt es jetzt noch Fragen von der Frau Dankowski und der Frau Herritsch.
Noch mal kurz auf Benno Jakob zu sprechen zu kommen. Wenn er hier schreibt, Israel ist noch keine Nation, in der eine schändliche Mordtat, wenn zu ihrem Vorteil verübt, zur nationalen Heldentat gestampelt werden kann. Das hört sich so hintergründig an, oder verstehe ich das miss? Denkt er da?
Er ist 1945 gestorben, also er hat den Staat Israel nicht erlebt. Von daher wird man es nicht aktualisieren in dem Sinne können. Und er meint offensichtlich das Lied der Deborah, aber es mag sein, dass er ein Gefühl im Hintergrund hat, dass eben auch aus den biblischen Texten, die solche Dinge beschreiben, dass es gefährlich ist, wenn Menschen die Rache in die Hand nehmen und wenn der Sieg nur, vielleicht spielt es nichts. Ich meine, Benno Jakob war ein scharfer Antizionist, wie viele Deutsche oder eigentlich die Mehrheit der deutschen Juden. Ich glaube jetzt nicht, dass er den Zionisten hinterlistigen Mord vorgeworfen hätte, aber sozusagen religiös zu rechtfertigen, dass man aus eigener Kraft einen Staat aufbauen will, hätte ihm sicher ferngelegen. In dem Sinne könnte man es vielleicht heute aktualisieren, dann zumindest, auch wenn er das sicher nicht so in den Kontext gemeint hat. Leider hat er keinen Kommentar zum Buch der Richter geschrieben, sonst wüssten wir mehr darüber, was er über Deborah gedacht hat. Aber ich vermute mal, dass er auch so aus dem, was ich bisher kenne von ihm aus, sich schwer tut mit allen biblischen Texten, wo eben menschliches Heldentum gefeiert wird. Ich denke, dass er das vermutlich für etwas Schwieriges gehalten hat.
Sie müssen sich freischalten. Frau Herrisch, wir können Sie nicht hören.
Umschalten. Jetzt ja?
Jetzt geht's.
Ja, jetzt geht's. Okay, ne? Ich habe mir eine praktische Frage. Das Schilfmeer, von wo bis wo ging das? Man sagt ja, das Rote Meer, ungefähr 300
Kilometer. Ja, also es gibt unterschiedliche Erklärungen, wo das genau war und lässt sich nicht wirklich eindeutig lokalisieren. Es muss, ja, im Grunde muss es zwischen Ägypten und dem Sinai liegen, sonst kommt die ganze Geschichte nicht hin.
Ja.
Deswegen da, hatte ich vorhin gesagt, wahrscheinlich ungefähr da, wo heute der Suezkanal gegraben ist, etwa. Aber und es ist auch interessant, also sozusagen, es ist der Bibel gar nicht wichtig zu erklären, wo das genau ist. Es soll nicht als ein heiliger Ort sein. Es ist nachher, ist ja dann die Parallelerzählung, wenn das Buch Josua beginnt und die Israeliten einziehen in das verheißene Land, da wird ja der Durchzug durch den Jordan ähnlich geschildert mit den Wassern, die sich teilen, wobei das am Jordan weniger problematisch ist. Denn der Jordan ist ein wesentlich kleinerer Fluss, aber da ist klar, um welchen Fluss es sich handelt. Der ist an der Grenze des verheißenen Landes und da werden dann ja auch Steine aus dem Jordan geholt, um die am Ufer als in Erinnerung an diesen wunderbaren Durchzug aufzustellen. Aber sozusagen die Geografie des Schilfmeeres, wie eigentlich auch die Geografie des Berges Sinai, interessiert die Tora eigentlich nicht. Das sind Orte, die halt ihre Bedeutung im Moment der Geschichte haben, aber wo man nicht irgendeine Erinnerung nachher festmacht, weil sie halt außerhalb des verheißenen Landes liegen.
Danke.
Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Ich glaube, dann können wir zum nächsten Abschnitt übergehen.
Ja, dann gehen wir also an das Ende von dem ersten Protest der Israeliten, wo sie das Wasser also bitter ist und dann mit Hilfe Gottes durch Mose süß gemacht wird. Und das wird eben dieser Abschnitt wird abgeschlossen mit den Worten: Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort versuchte er sie. Und diese Gabe von Gesetz und Recht ist natürlich merkwürdig, denn wir werden ja ein paar Abschnitte später, im nächsten Wochenabschnitt hören, dass sie am Sinai die Tora bekommen. Also was für ein Gesetz und Recht wird ihnen hier gegeben. Rashi versucht das Problem zu lösen. In Mara gab er ihnen einige Angelegenheiten der Tora, damit sie sich mit ihnen beschäftigten. Den Schabbat, das ist nicht relativ nahe, denn wir haben ja nachher die Erzählung von dem Manna, das am Schabbat doppelt fällt. Die rote Kuh, ein ganz komplizierter Ritus, wie man sich reinigt von der Unreinheit durch Tote. Wieso das nun gerade unbedingt jetzt schon so wichtig ist, bleibt Rashis Geheimnis. Und weitere Vorschriften. Und dort versuchte er sie. Wir haben eigentlich jetzt eine Parallele dazu, so wie Gott vorher sich eben an Ägypten verherrlicht hat durch die Plagen. So fängt er jetzt an, das eigene Volk, das er sich ausgesucht hat, zu versuchen und auf die Probe zu stellen. Und das erklärt Rashi jetzt so: Das Volk versuchte er und sah ihre Halsstarrigkeit, dass sie Mose nicht in höflicher Sprache angingen. Bitte für uns um Erbarmen, dass wir Wasser zu trinken bekommen, sondern sich beschwerten. Ramban, wie oft zitiert Rashi, kommt dann aber auch zu anderen Folgerungen, und sagt zunächst mal, und ich wundere mich, warum er hier diese Gesetze und Vorschriften nicht erläutert hat. Denn normalerweise, wenn es heißt, es wurden Gesetze gegeben, wird auch gleich gesagt, welche. Und hier haben wir einfach allgemeine Aussagen. Und die Formulierung Rashis, der sagte, Angelegenheiten, damit sie sich mit ihnen beschäftigen, bedeutet, dass er ihnen diese Gesetze bekannt gab und sie lehrte, dass der Heilige, gepriesen sei er, sie ihnen in der Zukunft befehlen werde. So wie unser Vater Abraham die Tora gelernt hat. Und das geschah, um sie an die Gebote zu gewöhnen und um zu wissen, ob sie sie freudig und gutherzig annehmen. Und das ist die Versuchung, wie es heißt, und dort versuchte er sie. Und da hilft er sich jetzt mit Deuteronomium, wo eben auch nochmal von dieser Versuchung gesprochen wird und der wörtlichen Bedeutung nach, also das war jetzt die Erklärung nach Rashi, als sie in die große und furchtbare Wüste, einen Ort des Durstes, wo es kein Wasser gibt, kamen, gab er ihnen Bräuche für ihren Lebensunterhalt und ihre Bedürfnisse, die sie bis zu ihrer Ankunft in besiedeltem Land einhalten sollten. Oder sie zu züchtigen mit den Gesetzen der Wüste, Hunger und Durst zu leiden, dass sie daraus zu Gott rufen und nicht durch Beschwerde. Und Gesetze, durch die sie leben werden, dass jeder seinen Nächsten liebe. Also letztlich bietet Ramban drei Möglichkeiten an. Er folgert also daraus, dass Rashi schreibt, Angelegenheiten, dass sie sich mit ihnen beschäftigen. Das heißt noch nicht, dass sie diese Gesetze tun, sondern dass sie mal anfangen, sie kennenzulernen sozusagen. Und er sagt, er hat ihnen schon gesagt, das müsst ihr in Zukunft einhalten und fangt jetzt mal an, es zu lernen. Und er geht dann auch auf die Tradition zurück, die schon in der rabbinischen Literatur da ist, dass auch schon Abraham und die übrigen Väter nach der Tora gelebt haben, obwohl sie noch nicht am Sinai gegeben war. Und eben um der Gewöhnung willen. Man könnte sagen, so wie man es heute in der Kindererziehung macht, man fängt ja auch nicht an, einem 12-jährigen Mädchen oder einem 13-jährigen Jungen zu sagen, so von heute, von deinem Geburtstag an musst du die Gebote halten, sondern man fängt natürlich auch ein paar Jahre vorher an, jeweils, je nachdem, was es für ein Gebot ist, wie reif die Kinder sind, sie schon mal daran zu gewöhnen, auch wenn sie eigentlich noch nicht verpflichtet sind, sie zu halten, damit es, wenn es dann verpflichtend wird, auch gut klappen kann. Ja, vielleicht mache ich noch weiter mit dem nächsten Vers, wo es eben auch um die, das war die erste Möglichkeit, die Ramban anbietet. Als die wörtliche Lösung, die er anbietet, ist, sagt er, sie kam jetzt in die Wüste. Das ist uns gerade hier gesagt worden. Und für die Wüste muss man bestimmte Bräuche kennen, die mit denen der Lebensunterhalt, die Bedürfnisse geregelt werden. Und die werden gelten bis zur Ankunft in besiedeltem Land. Das heißt, es ist nicht die Tora. Die Tora wird gegeben für das verheißene Land. Aber unterwegs brauchen sie auch schon ein paar Regeln, nach denen sie leben sollen, die eben auf die spezielle Situation in der Wüste angepasst ist. Und es ist vielleicht auch gar nicht überraschend, dass gerade Ramban diese Erklärung bringt. Denn Ramban sagt, dass eigentlich nach dem Wortsinn der Tora die Gebote verpflichtend sind nur im Land Israel. Ja, die Tora ist für Leben im Land Israel gegeben und von daher ist man eigentlich ausgenommen, solange man dort nicht lebt. Und es sind erst die Rabbinen, die dann die Verpflichtung im Grunde genommen auch für alle anderen Länder gemacht haben. Und es gibt bis heute landwirtschaftliche Gebote, die auch wirklich nur für das Land Israel gelten. Und das wäre dann eben auch zu sagen, sie sind noch gar nicht so weit, dass sie die Tora einhalten können. Bei manchen Geboten wird es ja auch ausdrücklich gesagt, wenn du in das Land kommen wirst, dass der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du das und das tun. Also da kann man merkt man das an der Formulierung. Also das ist das, was er eigentlich als die wörtliche Bedeutung ansieht. Und er sieht auch noch eine andere Möglichkeit, das Wort Gesetze zu deuten, nämlich nicht zunächst mal nicht als Gesetze, die ihnen gegeben werden, sondern als ein Leiden unter den Gesetzen der Wüste, nämlich dass man in der Wüste an Hunger und Durst leidet, um sie dadurch zu bringen, zu Gott zu rufen, eben auf anständige Weise und sich nicht zu beschweren, und dass sie dann Gesetze, durch die sie leben werden, bekommen, dass jeder seinen Nächsten liebe. Und er bringt auch eine ganze Menge Beispiele, wie gut sie miteinander umgehen sollen, vielleicht auch so die Überlegung in der Wüste, wo man dauernd in Gefahr ist, nicht genug zu essen, nicht genug zu trinken zu haben, ist es nochmal besonders wichtig, Gesetze zu haben, die für ein gutes Miteinander sorgen, damit man aufeinander achtet und die Überlebenschancen vergrößert. Ja, die Sache mit der Versuchung taucht nochmal auf in der Geschichte vom Manna, wo Gott eben vorher schon, als er Mose ankündigt, was geschehen wird, sagt, auf dass ich sie versuchen werde, ob sie gemäß meiner Tora gehen oder nicht. Und jetzt fragt sich also Ramban, was die Versuchung hier ist, und zitiert zunächst Rashi, ob sie die an das Manna gebundenen Gebote halten und nichts von ihm übrig lassen und am Schabbat nicht hinausgehen, um es einzusammeln. Das wäre also die Erklärung nach Rashi. Aber Ramban sagt, es stimmt nicht. Sondern, wie es heißt, und jetzt hilft er sich mit Deuteronomium wieder, der dir zu essen gibt aus der Wüste, was deine Väter nicht kannten, um dich hart zu behandeln und dich zu versuchen, damit es dir am Ende gut geht. Denn es war eine Versuchung für sie, dass sie keine Speise in den Händen hielten und in der Wüste keinen Rat wussten, nur das Manna hatten, das sie anfangs nicht kannten und über das sie nichts von ihren Vätern gehört hatten. Und es kam ihnen herab in täglichen Portionen und sie waren hungrig in seiner Erwartung. Und trotz alledem hörten sie darauf, hinter ihm herzugehen an einen Ort, wo kein Brot ist. Und so sagte er ihnen weiter, erinnere dich an den ganzen Weg, auf dem er, dein Gott, dich 40 Jahre lang in der Wüste geführt hat, um dich hart zu behandeln und dich zu versuchen, zu wissen, was in deinem Herzen ist, ob du meine Gebote halten wirst oder nicht. Denn er hätte sie auf dem Weg der Städte führen können, die um sie herum waren. Aber er führte sie durch die Wüste mit Schlangen, Nattern und Skorpionen, dass sie kein anderes Brot haben als das vom Himmel in täglichen Portionen, um sie zu versuchen und es ihnen am Ende gut gehen zu lassen, dass sie immer an ihn glauben werden. Und die Angelegenheit der Versuchung habe ich bereits zu dem Vers "Und Gott versuchte Abraham", in der Geschichte der Bindung Isaaks, erläutert. Also er sieht im Grunde genommen in der Versuchung hier einen pädagogischen Zweck, dass sie lernen sollen, dass sie abhängig sind von Gott, aber auch von Gott das bekommen. Und wenn sie da auf die Weise gottesfürchtig werden, sie letztlich einen Vorteil davon haben werden. Und wenn er jetzt sagt, er hat das vorher schon bei der Bindung Isaaks erläutert, das ist wirklich in Genesis 22, ist das erste Mal, dass dieses Verb "und Gott versuchte Abraham" vorkommt. Und danach kommt es dann eben jetzt wieder in unserem Abschnitt. Und dort erklärt Ramban wirklich sehr lange, dass die Versuchung Menschen gegeben wird, damit sie eine Möglichkeit haben, ihre Rechtschaffenheit zu beweisen. Und er sagt dann auch, und darum versucht Gott nur die Gerechten, also wo er eigentlich weiß, dass das gut ausgehen wird. Im Falle von Abraham stimmt das ja auch, aber gerade weil er jetzt hier an dieser Stelle darauf verweist, habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, aber es funktioniert ja gerade nicht. Jede dieser Versuchungen scheitert und die Israeliten murren, also die sind offensichtlich ein weniger taugliches Objekt als Abraham bei der ganzen Sache und es sieht schwierig mit der Versuchung aus. Und es wird dann auch nachher, das werden wir im Buch Numeri sehen, da wird ja dann wirklich von den 10 Versuchungen gesprochen, die Gott die Israeliten versucht hat. Und man versucht dann natürlich nachzurechnen, was das genau war. Und damit haben wir natürlich die Parallele zu den 10 Plagen, die die Ägypter getroffen haben. Und da, ja, wie wir auch bei den Ägyptern uns gefragt haben, was ist das für ein Gott, der eben alle diese Plagen bringt, um sich zu verherrlichen, könnte man sich auch hier fragen, hat Gott gerade nichts Besseres zu tun, als 3 Tage sind sie gerade in der Wüste und schon muss er sie durstig machen. Und vielleicht hätte man etwas mehr Geduld haben können. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Erklärungen, die also einen pädagogischen Wert in diesen Versuchungen sehen wollen, sondern finde das durchaus auch eine schwierige Seite Gottes, dass er die Wüste alleine schon schwer genug und dann sozusagen noch künstlich diese Versuchungen hineinzubringen, ist nicht einfach, würde ich sagen. Ja, das waren so ein bisschen auch meine persönliche Meinung dazu. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, soll ich?
Ja.
Ja, Frau Abraham, ich dachte, die haben etwas falsch getippt. Es ist nicht, dass ich, weil es muss 16 Vers 4 sein und nicht 14, wenn ich...
wenn das korrigiert werden muss, dann tun wir das gleich. Das kann immer mal passieren.
Das ist auch, wenn man das nachsuchen will, dann ist es echt suchen.
Ja, nein, das ist gut, wenn Sie das jetzt sagen. Das,
aber das andere ist über die Versuchung. Ja, das ist, ich denke, dass es ganz schwierig ist. Aber ist das auch nicht ein bisschen wie Ramban auch immer reagiert? Weil er ist eine ganz andere Art von Denken und Reagieren auf die Texte als Rambam, Herr Maimonides zum Beispiel, tut. Und ja, mir geht es auch so, dass ich das auch nicht so leicht finde. Aber ja, trotzdem, es wird versucht in der Bibel. Also wie, wo steht, aber das ist in anderen Sprachen auch, dass man es etwas anders damit meint, meint man mit einem Wort als auf einer anderen Stelle. Ist das hier auch nicht so dann?
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist wirklich ganz wichtig zu sehen, dass Ramban und Maimonides wirklich im Grunde genommen zwei Gegenpole sind. Also Maimonides ist zu früh gestorben, um noch zu diskutieren mit Ramban, aber Ramban hatte halt seine Werke vor sich und er gilt wirklich als der große Gegenpart, auch jemand, der mehr für Mystik übrig hatte, wofür Maimonides gar nichts übrig hatte. Und es ist auch eine Überlegung, dass der Grund, warum er diesen Ramban, diesen ausführlichen Torah-Kommentar geschrieben hat, nachdem er sich in früheren Zeiten seines Lebens mehr mit Talmud-Auslesung und Philosophie befasst hat, dass das also sozusagen ein Gegenwerk zu dem philosophischen Werk des Maimonides, dem Führer der Verirrten, ist, um zu sagen, wir brauchen eigentlich nicht das fremde Genre der Philosophie, das über die Griechen, über die arabische Philosophie kommt. Wir haben in der Bibel alles und in der Bibel sind alle Weisheiten einheitlich der Philosophie und von daher kann ich alles, was Maimonides philosophisch abhandelt, kann ich letztlich in der Bibel finden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Ramban so häufig zitiere, denn er ist wesentlich ausführlicher und erklärt nicht nur einzelne Worte wie andere mittelalterliche Kommentatoren, sondern versucht eben oft in einen philosophischen Sinn hineinzugehen, weil ihm es eben mit Hilfe der Bibel so wichtig ist, verschiedene philosophische Gedanken auch anzugehen. Und hier eben auch die Sache mit der Versuchung.
Ja. Danke.
Dann haben sich noch der Herr Müller-Mara und die Frau Jünger gemeldet.
Ja, ich möchte gerne mal auf den letzten Satz kommen. Und darum versucht Gott nur die Gerechten. Das Attribut Gerechter wird auch an den vergeben, sag ich, der schon seine Rechtschaffenheit mehr oder minder bewiesen hat oder dargelegt hat.
Also ich denke, Ramban geht davon aus, dass Gott es halt vorher weiß. Der Mensch muss es zwar noch beweisen, aber Gott weiß es, dass er eine würdige Person hat, der das auferlegen kann und geht von daher davon aus, dass das hatten wir auch, als wir die Bindung Isaaks hatten. Da hatten wir auch einen Text von Benno Jakob, wo ihm auch gesagt wird, dass es letztlich eine Auseinandersetzung im Himmel war, der Satan sagen wollte, Abraham wird bestimmt nicht so bereit sein, so weit zu gehen. Und Gott Abraham versucht, weil er sich sicher ist, dass das gut ausgehen wird. Dass einerseits eben Abraham tun wird, was er will, und er dann andererseits aber auch die ganze Sache stoppen kann.
Bei Hiob auch, denke ich.
Ja, das ist bei Hiob ähnlich, genau.
Ja, und beim Volk weiß er ja auch, dass das Volk das tun wird und durchstehen wird, was er da mit ihnen vorhat. Ich finde aber andererseits, dass das ganze Volk murrt und immer wieder murrt. Das ist so menschlich. Ja, und deshalb können ja auch viele heute was mit dieser Stelle anfangen. Und sie sind trotzdem sein Volk, ja, und er verwirft sie nicht. Und das gefällt mir daran unheimlich gut. Ob sie tatsächlich auch dann alle Gerechte sind und ob dieser Vergleich mit dem Abraham wirklich so trägt, das ist eine andere Frage. Ja,
Und es wird natürlich auch oft in die noch mit erklärt, es sind ja Leute, die gerade aus der Sklaverei befreit worden sind. Was kann man groß von ihnen erwarten, dass sie jetzt schon sozusagen autonom sind und dass sie sich auf Gott verlassen? Denen ist gerade was ganz Wichtiges, was Plötzliches geschehen und die wissen überhaupt noch nicht, was los ist sozusagen. Also auch in dem Sinne natürlich auch eine Überforderung.
Ja.
Ja, kann man hier denn überhaupt schon von einem Volk reden? Das ist doch praktisch zunächst mal ein zusammengewürfelter Haufen mit vielen anderen.
Es ist auf dem Weg, ein Volk zu werden. Also es braucht dann schon die Tora am Sinai dafür, wo dann auch Gott wirklich sagen wird, ihr seid mein Volk. Das ist natürlich sozusagen mengenmäßig und so ist es schon ein Volk, aber eben, es muss noch die Tora bekommen, die ihm seine Lebensordnung geben wird und muss sich verpflichten gegenüber Gott. Und im Moment ist es wirklich ein eher zusammengewürfelter Haufen. Das heißt ja auch, das hatten wir im letzten Abschnitt, dass auch eine Menge Anhang mitzieht. Also nicht nur die Israeliten, sondern auch ein Gemenge von Menschen. Und ein Teil des Murrens kann man dann auch ihnen in die Schuhe schieben, die auch vielleicht dann die Israeliten aufgewiegelt haben. Und also auch in dem Sinne alle möglichen Leute dabei sind.
Die Frau Fricke hatte sich noch gemeldet.
Ich wollte auch nur was zu Hiob fragen, weil ich mich gerade mit der Geschichte beschäftige. Das ging ja auch um einen Gerechten, der ausgesucht wird. Zwar vom Teufel dann sozusagen vorgeschlagen wird zur Versuchung, aber letztendlich Gott einstimmt, wahrscheinlich, weil er weiß, der schafft das vielleicht. Das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden. Danke.
Ja, das ist offensichtlich die Überzeugung Gottes. Man kann trotzdem fragen, ob Gott nicht ein bisschen übertreibt mit dem, was er dann hier auch antut. Aber zumindest scheint Gott sich seiner Sache sicher zu sein.
Ja, keiner möchte Hiob sein. Ja,
ja, dann werden wir uns dem schwierigen Kapitel von Amalek nähern. Amalek wird ja nochmal erwähnt, dann am Ende vom Buch Deuteronomium. Und da wird es auch wirklich ein Gebot werden, Amalek auszulöschen. Also wir kommen da nochmal daraufhin zurück. Es ist ja das erste Volk, das die Israeliten angreift, als sie aus Ägypten ausziehen und eigentlich auch völlig unvermittelt. Also die Israeliten wollen ja nichts von ihnen. Es offensichtlich gehört das Siedlungsgebiet der Amalekiter nicht zum verheißenen Land. Es ist gar nicht klar, was sie eigentlich von ihnen wollen. Und da gibt es eine große Palette von jüdischen Auslegungen. Und manche gehen auch wirklich sehr weit in der Symbolik, die sie Amalek geben. Rashi schreibt zunächst mal ziemlich harmlos: Da kam Amalek, um zu sagen, immer bin ich unter euch und da für all eure Bedürfnisse. Und ihr sagt, ist er in unserer Mitte oder nicht? Das ist genau der Vers, bevor Amalek auftritt. Bei eurem Leben, der Hund kommt und beißt euch. Und ihr schreit zu mir und werdet erfahren, wo ich bin. Also eigentlich interessiert Rashi gar nicht, wer ist dieser Amalek, sondern zu sagen, die Israeliten haben gerade behauptet, Gott ist nicht unter uns. Also jetzt werde ich euch in eine Situation bringen, wo ihr in Not seid und zu mir schreit und dann erfahren werdet, dass ich da bin. Ibn Ezra ist noch viel kürzer, der gibt einfach eine geografische Angabe. Amalek wohnt im Negev. Bei Ramban ist es schon ein bisschen umfassender, denn der Krieg mit dieser Familie ist Israels erster und letzter. Denn Amalek ist vom Samen Esaus, das ist in Genesis 36, im Stammbaum Esaus kommt Amalek als Enkel Esaus. Und von ihm kam der Krieg zu Beginn der Völker. Das ist in Numeri, in der Wahrsagung des heidnischen Sehers Bilam. Und vom Samen Esaus kamen die letzte Verbannung und Zerstörung über uns. Wie unsere Weisen sagen, dass wir heute in der Verbannung Edoms sind. Und wenn er besiegt und geschwächt sein wird, er und viele Völker, die mit ihm sind, werden wir für immer gerettet sein, wie es heißt im Buch Ovadja. Und die Retter werden auf den Berg Zion steigen, um den Berg Esau zu richten, und ihm wird die Königsherrschaft sein. Also hier zu sagen, das sind im Grunde genommen welthistorische Dimensionen. Es sind die Ersten, die uns angegriffen haben beim Auszug aus Ägypten, und sind die Letzten, von denen wir eigentlich erst in den messianischen Zeiten befreit werden. Und da steht natürlich die schon im Talmud verbreitete Symbolik von Esau als der christlichen Kirche hinter. Es ist zunächst auf das heidnische Rom gewandert und darüber dann auf das christlich gewordene Rom. Und das ist das, was Ramban hier meint, von dem Samen Esaus, der die Verbannung Edoms, die zu seiner Zeit besteht. Also hier bekommt das Ganze schon ganz viel höhere Dimensionen. Chiskuni bringt eine Auslegung, die eigentlich viel mehr an den biblischen Texten dranbleibt und eigentlich relativ wenig weiterentwickelt worden ist. Aber wie gesagt, er versucht, das mit Bibelversen zu machen. Da kam Amalek. Woher kam er? Wie es oben, weit weg in Genesis 36 hieß, und er, eben Esau, ging in ein Land wegen seines Bruders Jakob. Dass Esau das Land Kanaan verlassen hat, weil Jakob so großen Besitz hatte, wie es dort heißt, dass eigentlich kein Platz für beide war. Aber hier wird eine andere Erklärung gegeben, warum Esau gegangen ist. Was ich, also Chiskuni, dort oben in Genesis 36 erklärt hatte, er ging fort wegen des Schuldbriefes, des Urteils, ein Fremder wird dein Same sein. Das ist ja die Ankündigung, die Abraham gegeben worden ist. Und diese Weissagung ist dem gesamten Samen Isaaks auferlegt worden. Und dazu gehört ja auch Esau. Und so sagte er sich: Ich gehe von hier fort, so werde ich keinen Anteil an dem Geschenk haben, dass er ihnen dieses Land zum Geschenk gegeben hat, aber auch nicht an der Einlösung des Schuldbriefs. Und deswegen ist er also weggegangen, um nicht Fremder zu werden. Und als zweites Argument führt Chiskuni an, und wegen der Scham darüber, dass er seine Erstgeburt an Jakob verkauft hatte. Und daher wartete Amalek, der Sohn seines Sohnes, bis die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren und der Schuldbrief, und sie werden sie versklaven und hart behandeln, 400 Jahre lang eingelöst war. So nach dem Motto, das kann uns jetzt nicht mehr passieren, jetzt können wir tun, was wir wollen, und kämpfte gegen Israel. Wegen des Hasses über den Verkauf der Erstgeburt, aber vorher hatten sie sich gefürchtet, sich mit ihnen zu verbinden, damit ihnen nicht die Einlösung des Schuldbriefs, und sie werden sie versklaven und hart behandeln, 400 Jahre lang auferlegt werde. Dann haben wir die Erklärung von Rabbi Samson Raphael Hirsch, die wahrscheinlich wirklich nur ein deutscher Rabbiner im 19. Jahrhundert schreiben konnte, der mit Sicherheit alle diese mythischen Vorstellungen über Amalek gekannt hat, aber der versucht, das in andere Bahnen zu lenken. Alle Erfahrungen, die das zum Gottesvolke bestimmte Israel seit seinem Eintritte in die Wüste bisher gemacht, Mara, Wachteln, Manna, Schabbat, Wasser aus dem Felsen, lehrten es seine künftige Stellung zu der Natur kennen, lehrten es, welche Unabhängigkeit von den Naturgewalten es mit alleiniger Unterwerfung unter den Willen des Einzigen zu gewinnen haben soll. Eine Erfahrung war noch in diesen Vorbereitungswochen für die Gesetzesempfängnis zu machen übrig. Die Stellung des künftigen Gottesvolkes als Volk unter den Völkern, seine Stellung zu den Menschengewalten und für die Zukunft der Menschengewalt. Diese Erfahrung sollte ihnen noch in Refidim werden. Ihr Lehrmittel war Amalek. Wie Esaus Genius einst Jakob, Israels Ahn, auf dem Weg zur eigenen Selbstständigkeit in nächtlichem Angriff das ganze ringende Geschick und den endlichen, gottverkündenden Sieg durchleben ließ, den Esaus Kinder, Jakobs Söhnen, während der Nachtjahrhunderte der Volksgeschichte bereiten würden, so war Esaus Enkel, Amalek, das erste und einzige Volk, das Jakobs Enkeln, Israel, auf ihrem Zuge zur nationalen Selbstständigkeit ungereizt und unbedroht sich mit feindlichem Angriff entgegenwarf. Wie wanderungsmüde und schwach auch dieses mit Weib und Kindern eine Heimat suchende Familienvolk erschien, die Gottesmacht, die schirmend und leitend über ihnen schwebte, war so imposant sichtbar geworden, dass ihr Schrecken alle übrigen Völker, selbst die zunächst Bedrohten, lähmte. Und jetzt zitiert er aus dem Schilfmeerlied. Philistäa fürchtete, Edom blieb bestürzt, Moab zitterte, Kanaan war ganz verzagt. Nur Amalek eilte, völlig unprovoziert herbei, um das Ruhmeswagnis und den Kampf mit der Macht zu bestehen, der selbst ein Pharao erlegen. Es allein fürchtete Gott nicht. Es allein war der Erbe jenes Geistes, der sich das Schwert zum Anteil erkor, der den Ruhm in blutigem Lorbeer, der das »Lasst uns uns einen Namen machen«, mit welchem der alte Nimrod die Weltgeschichte eröffnet, in Vernichtung des Volksglücks und Zerstörung des Menschenheits zu verwirklichen sucht. Diese ruhmsuchende Gewalt ist der erste und letzte Feind des Menschenheils und des Gottesreiches auf Erden. Pharaonische, interessensuchende Gewalt hat noch Interesse an der Erhaltung der Geknechteten und kann selbst ein Freund der Freiheit werden, wenn die Freiheit in ihrem Interesse wuchert. Amaleks ruhmsuchendes Schwert hat keine Ruhe, solange noch ein Puls ihm nicht huldigender Freiheit schlägt, solange noch ein bescheidenes Glück blüht, das vor seiner Gewalt nicht zittert. Ebenbürtige, gleich ihm schwertgerüstete Gewalt hasst Amalek nicht, sieht vielmehr in solcher Rüstung nur achtende Furcht vor seinem Schwerte, bekriegt, aber achtet, was ihn anerkennt und dem gleichen Prinzipe huldigt. Da aber sieht er einen Gegenstand tödlichen Hasses und gründlicher Verachtung, wo man es wagt, das Schwert entbehrlich zu finden, wo man geistlich-sittlichen Mächten zu vertrauen wagt, von denen das Schwert ebenso wenig eine Ahnung hat, als es sie zu erreichen vermag. In dem Vertreter der friedlichen Hoheit des Menschen sieht es den Hohn seines Prinzips, sieht es seinen einzigen Gegner und ahnt es seinen einstigen Sturz. Mit dem sichern Instinkt des Hasses eilt daher Nimrod Amalek herbei, den Herold dieser geistig-sittlichen Friedenshoheit des Menschen gleich bei seinem ersten Auftreten in der Völkergeschichte zu zertreten. Amalek kam und bekriegte Israel in Rephidim. Vielleicht, wenn nicht Israels gottversuchender Kleinmut Rephidims Umwandlung zu einer wasserbietenden Lagerstätte veranlasst hätte, wäre Israel schon längst nach Horeb weitergeführt worden und Amalek hätte es nicht mehr in Rephidim getroffen. So aber hatte Israel diese neue, angstvolle Erfahrung zu bestehen. Angegriffen von Amalek muss Israel den Kampf wagen. Allein es ist nicht Israels Schwert, sondern Moses Stab, der Amalek besiegt. Und es ist nicht eine dem Stab innewohnende Wunderkraft, sondern es ist der durch die emporgehobene Hand zum Ausdruck und Bewusstsein kommende Glaube, das vertrauensvoll sich hingeben und anklammern an Gott, das den Sieg erstreitet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Interpretation von Hirsch ziemlich weit hergeholt. Er stellt Israel als das Volk, das die Repräsentant des friedenswollenden Volkes ist, da stützt sich darauf, dass eben Amalek nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Stab des Mose und mit der erhobenen Hand besiegt wird. Das ist schon richtig, aber sozusagen hier ein Gegenüber zu schaffen von Amalek als der Militärmacht, die Kontrolle über alles haben will und dem Gottesvolk, das für Frieden und für eine geistige Macht ausgesondert ist, ist, denke ich, eine sehr starke Idealisierung. Ich fand es aber wichtig, den Text zu bringen, gerade weil er so anders ist als eine ganz starke Linie in der jüdischen Tradition, wie die mit Amalek umgeht, wie wir sie bei Ramban schon ein bisschen gesehen haben, wie ich sie gleich bei Soloveitchik vorlesen werde und wie sie auch in einer sehr aggressiven Form teilweise heute in Israel benutzt wird. Und von daher, wenn man auch vielleicht eben nicht in jeder Einzelheit Hirsch zustimmen wird, aber dass er den Versuch gemacht hat, hier militärische Macht, Glauben an die Stärke der Macht, der Stärke der Hand und ein Friedensvolk gegenüberzustellen, ist von daher ja interessant. Aber eben Soloveitchik klingt ganz anders. Wer ist Amalek? Er ist nicht einfach ein umherziehender Beduinenstamm. Er ist der Teufelmensch, Der Mensch, der das absolute Böse personifiziert, für den Immoralität die Norm geworden ist. Der Allmächtige hat Amalek ewigen Krieg erklärt, durch die Generationen. Zur endgültigen Niederlage Amaleks wird es erst kommen, wenn der Messiaskönig kommt. Amalek ist keine Rasse, auch kein Volk oder eine Nationalität. Ich hörte einmal von meinem Vater seligen Angedenkens im Namen meines Großvaters, dass jedes Volk oder jede Gruppe, die sich zum Ziel setzt, das jüdische Volk zu vernichten, als Amalek zu klassifizieren ist. Also hier kommt im Grunde genommen die Identifizierung mit dem Satan, die auch eine sehr starke Tradition gerade in der jüdischen Mystik ist und auf eine wesentlich plattere Weise kann man sagen, ist wirklich Amalek immer der gerade große Feind. Also natürlich die Nazis, Hitler sind als Amalek bezeichnet worden und in modernerer Geschichte sind auch oft die jeweils größten Feinde des Staates Israels immer wieder mal auch als Amalek bezeichnet worden. Und wir werden das auch noch ein bisschen weiter sehen, wenn man dann am Deuteronomium angelangt ist und uns Amalek da wieder begegnen wird. Aber ich glaube, gerade so Hirsch und Soloveitschik gegenüber, eigentlich beide orthodoxe Juden, beide, die den Versuch machen, die Orthodoxie in die Moderne zu übersetzen, aber Hirsch eben auch ein paar Jahrzehnte jünger, während Soloveitschik diesen Text 1974 geschrieben hat, also weit nach der Shoah, und wahrscheinlich auch deswegen eine andere Vorstellung von Amalek hatte, beziehungsweise andere Vorstellungen der jüdischen Tradition aufgegriffen hat. Ja, was halten Sie von Amalek und den Erklärungen dazu?
Frau Fricke?
Ich habe eine Frage. Geht es bei Amalek um den Enkel Esaus, das heißt den älteren Bruder von Jakob? Und wie ist da die Brücke? Für mich ist er im Alten Testament ja eigentlich, also Jakob ist der Auserwählte, das ist klar, aber eigentlich durch die List Jakobs wird Esau ja um sein Erstgeburtsrecht betrogen. Und als die beiden irgendwann wieder aufeinandertreffen, da ist eigentlich der Esau sehr freundlich mit Jakob und will die Herde wieder zusammenlegen. Und der Jakob zieht dann irgendwann ja listig davon, wenn ich das recht erinnere. Ich frage mich, wieso geht da auf einmal so ganz viel Böses auf den Esau über? Das habe ich nicht verstanden. Wenn der Amalek das Böse ist, okay, aber es wird ja extra erwähnt, das ist der Enkel. Das verstehe ich nicht, muss ich sagen.
Ja, also wir hatten auch, als wir die Wochenabschnitte, die von Jakob und Esau handeln, gesehen, dass durchaus in der Tora Esau sicher kein perfekter Mensch ist, aber andererseits auch nicht gerade die Verkörperung des Bösen. Und wie gesagt, er versöhnt sich mit Jakob, er ist bereit, das Land für ihn aufzugeben. Wir haben aber auch gesehen, dass ein großer Teil von jüdischer Interpretation immer schon die spätere Geschichte eben des Volkes der Edomiter, das dann aus Esau hervorgeht und das wirklich teilweise gegen die Israeliten, gegen das Königreich Juda gekämpft hat, sieht und von daher schon in prophetischen Texten in der Bibel auch eine sehr negative Sicht von Edom dann da ist, die zurückgeschlagen hat auf Esau. Und es ist vielleicht heute erst auch eine moderne Exegese, die eben wieder ein bisschen genauer hingeht und vielleicht auch eben sich von manchen Voreingenommenheiten befreien will und sagt, also eigentlich so schlimm ist doch Esau gar nicht. Aber Amalek ist nochmal was Besonderes. Ich habe ja gerade nachgesehen, dass, wo er in Genesis 36 erwähnt wird. Er ist nämlich eigentlich der Sohn einer Nebenfrau. Also es heißt in Genesis 36, 10, die Namen der Söhne Esaus sind Eliphas, der Sohn der Adar, der Frau Esaus und Reguel, der Sohn Bosmats, der Frau Esaus. Und dann kommen die Söhne des Eliphas, des Erstgeborenen, Teman, Omar, Zepho, Garam und Kenas. Und dann heißt es, Timna war die Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus. Sie gebar dem Eliphas Amalek. Das spielt schon was mit, dass Amalek zwar Enkel Esaus ist, aber eben nur aus einer Nebenfrau heraus hervorgegangen ist und vielleicht aus dieser weniger angesehenen Geburt vielleicht auch einen Minderwertigkeitskomplex mitschleppt. Und das mag auch mitgehen. Bibelkritisch könnte man sich fragen, ob das wirklich eine Tradition ist, was uns eben in Genesis 36 über Amalek überliefert wird, auch in einigen anderen Bibeltexten, wo die Amalekiter zwar als Feinde erwähnt werden, aber als Feinde unter anderem. Und in beiden Texten hier in Exodus 17 und in Deuteronomium nachher nochmal, die Amalek wirklich so als den Erzfeind Israels darstellen. Aber es ist ein Thema, das mich interessiert, aber ich bin noch nicht weiter damit gekommen. Aber sozusagen die unterschiedlichen Erwähnungen Amaleks in der Bibel sind nicht alle eindeutig. Es gibt eben zwei Texte, die ihn wirklich ganz stark negativ zeichnen und andere, die viel schillernder nochmal sind.
Ja, danke. Ich verstehe es jetzt ein bisschen besser mit dem, danke.
Herr Smith?
Ja, zum Ersten, ich muss den Text von Hirsch auch nochmal lesen, weil ich das in der Tat...
Das Deutsch von Hirsch ist nicht einfach. Ja. Es ist deutsches
19. Jahrhundert. Und die Hintergründe wahrscheinlich, wie damals gedacht wurde in Deutschland. Also.
Ja,
das andere ist von, ich habe auch mal gehört, irgendwo in so einer Tagung von, man weiß eigentlich nicht, ob Amalek richtig gelebt hat, ob er wirklich eine historische Figur ist. Also das ist noch die Anfühlung, was ich von Ihnen gerade gehört habe.
Ja, das ist auch nochmal die Frage. Und wenn Soloveitchik hier eben auch sagt, Amalek sind alle die das jüdische Volk vernichten wollen, wäre die andere Auslegung, weil das wird nämlich kritisch, wie wir da im Deuteronomium sehen werden, denn Amalek muss ausgerottet werden. Und wenn man das sozusagen auf alle Feinde überträgt, hat das eine Menge halachische Konsequenzen. Und die andere Auslegung wäre wirklich zu sagen, nein, Amalek sind nur die wirklich biologisch abstammen von diesem Volk. Und selbst die Rabbinen, die ja geglaubt haben, dass es einen Amalek gegeben hat, werden aber sagen, aber es gibt niemanden mehr, den wir als Amalek identifizieren können. Die Völker sind vermischt worden. Es gibt heute keine Amalekiter im biologischen Sinne mehr. Und in dem Sinne ist das Vernichtungsgebot auch nicht durchzuführen. Also da ist die Frage, ob man das biologisch oder eher symbolisch identifiziert, schon nicht ganz unwichtig. Ja, dann würde ich gerne zum Abschluss noch eine Zusammenfassung zu unserem Wochenabschnitt von Jeschajahu Leibowitz bringen. Von dem bringe ich ja manchmal was. Es ist ein Buch eben mit Texten von Ihnen zu den jeweiligen Wochenabschnitten. Und das ist aufgezeichnet worden aus einer Radio- oder Fernsehsendung. Das war wirklich immer nur 10 Minuten. Von daher ist das so zu jedem Wochenabschnitt immer etwa 2 Seiten und hält sich in Grenzen sozusagen. Und es geht nicht in die Einzelheiten hinein. Aber ich fand die Darstellung, die hier bringt, sehr spannend. Jeder, der vom Wochenabschnitt Bishalach spricht, ruft in seinem Bewusstsein und dem seiner Zuhörer den Gedanken an das große Wunder der Spaltung des Schilfmeeres und die Erhabenheit des Meeresliedes hervor. In Wahrheit jedoch ist dieser große Abschnitt nur die Hälfte des Wochenabschnitts Bishalach. Dieser besteht aus 2 Teilen, die aussehen, als gehörten sie in 2 sehr unterschiedliche Welten. 2 Welten, in denen das Verhältnis des Menschen zu seiner Wirklichkeit sehr unterschiedlich ist. Und es ist interessant, zweifellos ist es nur Zufall, dass diese Aufteilung auch eine exakte arithmetische Aufteilung ist. Von den 116 Versen des Wochenabschnitts beginnen die ersten 58 mit dem Auszug aus Ägypten. Und es geschah, als Pharao das Volk schickte, in 13,17, und enden mit dem Abschluss, den Miriam an das Ende des Liedes Moses und Israels stellt. Singt ihm, denn er ist hoch erhaben, Pferd und Reiter warf er ins Meer. Das ist die Welt des Wunders, die Welt des Eindringens der Gottheit in die natürliche Wirklichkeit. Jedoch die 58 Verse danach, die mit und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen beginnen, sind eine Geschichte, die 3 Tage nach dem Wunder und dem Lied anfängt. Und in dieser Geschichte befinden wir uns in einer völlig anderen Welt. Die Spaltung des Schilfmeers, die göttliche Offenbarung, das Lied und der Glaube, all dies ist, als wäre es nie gewesen. Es gibt nicht einmal einen Hinweis darauf. In diesen 58 Versen finden wir anstelle von und sie glaubten an ihn und sie beschwerten sich gleich zweimal und anstelle der Erhabenheit des Liedes die graue Prosa des Lebens. Wasser, um zu trinken, das Wasser ist bitter, es gibt kein Brot. Es geschieht zwar wieder ein Wunder, das Hinabkommen des Mannas, aber es geschieht inmitten einer Welt, innerhalb einer Welt, die keine des Liedes, sondern eine Welt von Versuchung und Streit ist. Und nicht nur das, auch der Glaube ist verloren gegangen und aus ihrem Mund verschwunden. Ist er in unserer Mitte oder nicht? Es entsteht der Eindruck, dass das Volk Israel sich von dieser Offenbarung, bei der in den Worten des späten Midrasch die Magd am Meer sah, was Ezechiel ben Buzi nicht am göttlichen Thronwagen sah, nicht im geringsten beeindrucken ließ. Das Volk ließ sich nicht beeindrucken und nicht nur das, sondern es scheint, dass nichts in der Welt von diesem Ereignis beeinflusst wurde. Im Lied heißt es zwar, die Völker hörten und zürnten, Furcht erfasste die Einwohner des Philisterlandes, da erstreckten die Fürsten Edoms, die ersten Moabs wurden von Zittern erfasst, aber in der zweiten Hälfte desselben Wochenabschnitts kommt ein Volk von Räubern und Plünderern, Amalek, daher und kämpft mit Israel und weiß anscheinend überhaupt nicht, dass es ein enges Verhältnis zwischen Israel und dem Herrn der Welt gibt und dieser Israel schützt. Wir lernen von Bischalach etwas außerordentlich Bedeutendes, nämlich dass das Wunder, die Offenbarung und auch die Selbsterhebung des Menschen zum Lied vor dem Hintergrund des Wunders, der Offenbarung alle nur eine vorübergehende Episode sind, die keinen Einfluss auf das Folgende hat. Was demgegenüber Ausdauer hat, ist nicht das Lied des Lebens, sondern die Prosa des Lebens. Und gerade im Rahmen dieser Prosa des Lebens, und sie beschwerten sich, und sie beschwerten sich, es gibt kein Wasser zu trinken, und das Brot ist verdorben, und ist er in unserer Mitte oder nicht, gerade in diesem Rahmen wurde Israel die Tora gegeben. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht, und dort wurde der Schabbat eingesetzt. Vor der Gabe der Tora und der Offenbarung der Gottesgegenwart am Berg Sinai wurde der Schabbat, der die zentrale Institution jüdischer Existenz gemäß der Tora ist, eingesetzt. Dieser Punkt ist von allergrößter Wichtigkeit. Das Wunder und jede übernatürliche Ursache erweisen sich hinsichtlich des Glaubens als bedeutungslos oder sind zumindest nicht effektiv hinsichtlich der Begründung des Glaubens. Die Generation, die Wunder und Zeichen sah, glaubte nicht. Und wenn es heißt, sie glaubten an ihn und an seinen Knecht Mose, so war dies ein Glaube des Augenblicks, in dem sie die Rettung erlebten. Sofort danach war alles weggewischt. Demgegenüber wissen wir aus der Geschichte, dass viele Generationen nach diesem Misserfolg es viele Generationen gab, Dutzende von Generationen in Israel, in denen die Massen, nicht nur einzelne Herausragende, an ihm und an seiner Tora bis zur Hingabe des Lebens festhielten. Dies waren Generationen, denen sich Gott niemals offenbart hatte, die keine Wunder und Zeichen gesehen hatten, keine Propheten hatten, aus deren Kehle Gott, keine Propheten hatten, aus deren Kehle Gott sprach. Und nicht nur das, sondern er half ihnen auch nicht und rettete sie nicht aus ihrer Bedrängnis. Und sie glaubten. Das heißt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der natürlichen Wirklichkeit, in der der Mensch lebt, und seinem Beschluss und seiner Entscheidung, das Joch des Himmelreiches und das Joch der Tora und der Gebote auf sich zu nehmen. Dieser Beschluss und diese Entscheidung kann nur aus dem Menschen selbst kommen. Und wenn sie nicht aus ihm kommt, wenn er beweist, dass er zu einem halsstarrigen Volk gehört, wird selbst eine göttliche Intervention ihn nicht zur Annahme des Jochs des Himmelreiches und des Jochs der Tora und der Gebote veranlassen können. Das ist die große Lektion in der Welt des Glaubens in allen Generationen. Und daher ist es kein Zufall, dass in der späteren Urkunde des jüdischen Glaubens, dem Shulchan Aruch, das ist das bis heute geltende halachische Kompendium, das erste Wort ist, es überwinde sich. Vom Menschen wird eine ungeheure Anstrengung gegen seine Natur und gegen seine Wirklichkeit verlangt, damit er am Morgen aufstehe, und das ist die Fortsetzung der Worte im Shulchan Aruch, ihm zu dienen. Daher, es überwinde sich. Der Glaube wird nicht von außen gegeben und kann nicht von außen gegeben werden. Er kann nur aus der Anstrengung des Menschen wachsen, aus seinem Beschluss und seiner Entscheidung. Ja, soweit Jeschajahu Leibowitz. Wir hatten ja schon mal einige Texte von ihm und ich glaube, so, weil ich schon gehört hat, sieht, es geht immer in dieselbe Richtung bei ihm natürlich, das völlig bedingungslose Dienen an Gott, von dem man sich nichts verspricht und das eben auch hier, wie er es hier beschreibt, nicht durch Wunder hervorgerufen werden kann. Ja, unsere Zeit ist so gut wie zu Ende, aber wenn noch jemand Anmerkungen hat, dann gerne.
Ja, eine. Da steht zweifellos, das ist es nur Zufall, dass diese Aufteilung arithmische Aufteilung ist. Das ist doch kein Zufall.
Ich habe mich auch gefragt, das kommt so gut hin, dass man vielleicht sich ja was dabei gedacht hat.
Es passiert doch öfter.
Wenn man mal nachrechnen würde, wird man wahrscheinlich noch andere solcher Fälle finden.
Ja, ich habe kein Beispiel jetzt, aber ich habe da mal von gehört. Ja, okay.
Ja, das
wollte ich nur sagen.
Also ich werde auch vorsichtig zu sagen, dass das Zufall ist, ja.
Herr Schubes?
Ich habe ein ganz anderes Thema und deswegen würde ich gern alle vorlassen, die sich jetzt zu diesem letzten tollen Abschnitt noch äußern wollen.
Okay, Herr Müller-Mahrer?
Ja, ich muss sagen, ich fühle mich also von diesem Text absolut überfordert. Und zwar einmal natürlich, weil es ein gewaltiger Text ist, muss man sagen, aber auch in der Kürze der Zeit. Also ich hätte gerne ein bisschen längere Zeit zur Vorbereitung auf diesen Text gehabt, weil es ist derjenige, der bisher an für sich der umfangreichste, aber auch so der tiefgehendste ist, meiner Ansicht nach.
Ja, es ist immer schwierig, wie viele Texte ich auswähle, wie viel Zeit wir dann für die einen Texte haben. Und ich kann nie wissen, wie viele Kommentare kommen. Und ich wäre durchaus froh gewesen, wenn wir noch ein bisschen länger auch über Jeschajahu Leibowitz hätten sprechen können. Wir werden sicher noch mal ähnliche Texte von ihm haben, also das Thema wird wiederkommen. Und ansonsten, wenn noch Sie, Herr Müller, oder andere bis zum nächsten Mal noch diesen Text ein bisschen mehr verdauen möchten und dann beim nächsten Mal noch am Anfang was dazu sagen möchten, können wir das auch gerne noch machen. Das ist kein Problem. Gerade der nächste Abschnitt ist auch gar nicht so, ist zwar ein tiefer, aber mit den 10 Geboten, aber kein langer Abschnitt. Also da sollten wir schon noch die Zeit haben, da auch was reinzubringen.
Bin ich jetzt dran?
Ja.
Ich habe das ganz bewusst nicht vorhin sagen wollen. Ich wollte noch mal das Thema Versuchung aufgreifen. Und ich erinnere mich an die Diskussion, die ich vor einem oder vor zwei Jahren mitbekommen habe, also wo sich ganz viele geäußert haben, ob man das Vaterunser nicht heute etwas modernisieren müsse, weil Gott einen ja nicht versuchen werde, als wo es dann heißt und versuche uns nicht mit dem Bösen. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, ob das vielleicht doch genau richtig übersetzt ist. Dazu verstehe ich natürlich die Originalsprache nicht so deutlich.
Doch, meines Wissens ist das eine völlig richtige Übersetzung. Ich kenne jetzt diese christliche Diskussion, die vor einigen Jahren geführt worden ist.
Bei der EKD habe ich es gelesen.
Okay, dann ich finde es spannend. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht manchem das ein bisschen unheimlich ist, dass Gott uns versuchen könnte. Aber wenn man in die hebräische Bibel reinschaut, steht wörtlich da, Gott versuchte Abraham. Kann man auch nicht wegstecken. Und vielleicht ist das so ein Vers im Vater Unser, der eben auch etwas in Erinnerung bringt von einem Gott, mit dem man es nicht ganz so leicht hat und der eben einen unter Umständen auch in schwierige Situationen bringen kann. Also von daher sozusagen ist nicht meine Angelegenheit zu befinden, wie das Vaterunser formuliert wird, aber ich glaube, es würde was verloren gehen von dem biblischen Reichtum des Textes, wenn man den Vers rausnehmen würde.
Ja, also das war nämlich das, wo ich dachte, das ist dermaßen spannend und das nehme ich jetzt gerne mit.
Gut, schön.
Ja, ist auf jeden Fall, zumal das Vaterunser sich ja auch zusammensetzt aus lauter Bitten, die im Kontext des Ersten Testamentes stehen. Das ist ja auch, also wir haben ja so ein bisschen christlich sozialisiert gelernt, es ist ein neues Gebet, es ist kein neues Gebet. Es sind lauter Bitten, die auch nur im Kontext, also gerade auch diese Frage nach täglichem Brot bezieht sich ja auch nochmal auf diese Manna-Situation, die in Erinnerung gerufen wird und die Versuchung Jesu in der Wüste, die ja auch die Synoptiker zeigen, greift diese Tradition ja eigentlich auch auf und die ist ja auch bewusst in der Wüste. Also da gibt es ganz viele Parallelen. Von daher glaube ich, wäre das auch eine voreilige Glättung und es ist ja auch gut, wenn man über Provokationen einfach auch weiterhin fällt und nachdenkt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen mit dem Text von Leibowitz. Es ist ja die grundsätzliche Frage, was für uns Glauben heißt, was für uns Umgang mit Geboten auch heißt. Also von daher glaube ich, würde ich Herrn Müller-Mara recht geben, das ist ein ganz wichtiger Text. Aber wenn wir miteinander weitergehen, wird uns diese Frage nach der Stellung von Gesetz und wie kommt der Mensch zum Glauben, ja, ist ja eine grundlegende Frage, die uns weiter in der Reihe auch beschäftigen wird, glaube ich.
Ja, wir haben es gerade auch bei der Frage der Versuchung gemerkt. Wir haben ja gesehen, einige der Ausleger haben ja Verse aus dem Deuteronomium gefunden. Also auch diese Frage der Versuchung ist ein Thema, das wiederkommt. Das ist ja das Schöne, dass wir das Ganze am Stück lesen. Also es ist nicht so, wenn wir uns bei einem Wochenabschnitt verabschieden, dass wir alle Themen dann auch liegen lassen müssen, sondern es kommen ja Dinge wieder. Und natürlich gilt, das merke ich jedes Jahr wieder neu, auch wenn man den Wochenabschnitt schon fast auswendig kann, er hat immer noch wieder Aspekte, an die man noch nie gedacht hat und auch Aspekte, mit denen man nie zurande kommt. Herr Müller, hatten Sie noch eine Anmerkung, Sie noch mal neu gemeldet?
Ja, nur noch ganz kurz zur Versuchung. Wir verbinden Versuchung ja immer so mit eine Falle stellen. Und das ist ja absolut nicht gemeint. Also
wesentlich Komplizierteres.
Ja, wir sollten zunächst vielleicht als ersten Schritt mal probieren, versuchen, ganz einfach mit auf die Probe zu stellen, zu übersetzen, wie es ja auch hier in dem Text mehrfach gesagt wurde. Und dann kommen wir wahrscheinlich schon etwas näher an die richtige Deutung ran.
Hm. Ja, ich fand es auch sehr spannend. In dem Text wird ja sowohl gesagt, Gott versucht Israel, als auch, dass Israel Gott versucht. Aber leider habe ich in den mittelalterlichen Kommentatoren, denen das sicher aufgefallen ist, aber sie haben das nicht lange diskutiert. Von daher konnte ich nichts Passendes bringen. Und das liegt bei mir noch so ein bisschen schon seit einigen Jahren auf dem Schreibtisch, mal zu überlegen, wie man noch ein Stück weiter mitkommt. Also von daher ist es natürlich auch immer ein bisschen ein Provisorium, was ich hier vorlege.
Ja, es gibt ja eine Deutung, die in etwa so sagt, und also Versuchung, und führe uns nicht in eine Situation, wo wir Gott versuchen wollen.
Da ist es das, also das wäre eine spannende Fortsetzung.
Ja, wirklich. Aber man könnte sie überlegen. Ja,
ja, also die Versuchung wird uns noch nicht verlassen, solange wir noch die Tora weiterlesen. Und ich werde daran denken, noch ein paar weitere Texte dazu zu bringen. Und auch Jeschaja und Leibowitz werden wir noch ein paar Mal hören, mit Sicherheit. Gut. Dann haben wir nächste Woche die Gabe der Tora am Sinai, auch einer der großen Höhepunkte natürlich. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Ja, ebenfalls. Tschüss.
Vielen Dank. Danke. Und tschüss. Vielen Dank.